Ja, meine Damen und Herren, auch von mir ein herzliches Willkommen. Sie sehen, aufgrund der Prominenz unserer Referenten haben wir uns für eine nicht prominente Lösung als Moderator entschieden. Logischerweise deswegen, weil mir die schwere Aufgabe obliegt, hier als Konservativer dafür zu sorgen, dass es auch eine geordnete und gesittete Diskussion gibt, dass möglichst jeder gleich viel Sprechzeit hat. Und ich werde mich bemühen, das auch mit einer gewissen Autorität zu tun, also nicht anti-autoritär. Ich werde heute keinen einfachen Abend haben, aber ich darf Ihnen versichern, dass Sie alle, auch die zu spät gekommenen, die hier drüben noch Plätze finden, einen guten Abend haben werden, denn ich habe zwar viele Fragen vorbereitet, wir werden wahrscheinlich nicht alle durcharbeiten können, aber dennoch denke ich, dass die Kollegen, die Damen und Herren, die hier sind, einiges und Profundes zur Sache zu sagen haben werden. Und wir werden, denke ich, heute vieles erfahren und ich denke auch vieles Neues über unser Thema 68. Wir haben uns das Ganze so gedacht, im Gegensatz zu sonst, wenn wir eine Stunde für den Referenten und die anschließende Diskussion haben, wollen wir heute aufgrund der Fülle und des Podiums, werden wir anderthalb Stunden probieren, hier zu diskutieren, ein paar Themenfelder durchgehen und das Ganze beginnen lassen zunächst mit einer Art persönlichen Runde, in der die Referenten nacheinander persönlich ein, zwei Sätze zu sich sagen und ihrem Verhältnis zu 68 und vielleicht auch eine knappe, kurze These dazu formulieren. Und darauf aufbauend wollen wir dann uns durch verschiedene Themenkomplexe durcharbeiten und schauen mal, wie weit wir damit kommen. Aber zunächst möchte ich vielleicht noch ganz kurz die Referenten, die vielleicht doch nicht allen komplett bekannt sind, mit ein paar kurzen, knappen Sätzen vorstellen. Wir beginnen zunächst mit den Damen, da natürlich in der korrekten alphabetischen Reihenfolge, also zunächst mit Bettina Röhl, die zunächst beim Lifestyle-Magazin Tempo ihre journalistische Karriere begangen hat, Filmreportagen für Spiegel TV und NDR gemacht hat, für den Spiegel geschrieben hat, Die Zeit, Die Weltwoche, Cicero, Emotion, ja. Ja, Emotion. Welt am Sonntag, Bild am Sonntag, Hamburger Abendblatt, BZ etc. Wow, Sie haben vielleicht, wenn Sie sich auskennen, gemerkt, zuerst die nicht so guten, dann in der Mitte die besseren Sachen und dann wieder... Nicht wahr? Aber
ich weiß nicht, jetzt woher ja, Sie diese riesige Liste haben.
Jetzt ja auf jeden Fall bei den Guten. Und Bettina Röhl hat auch ein Buch geschrieben, Die RAF hat euch lieb. Und das gibt es auch vorne für 24 Euro zu erwerben, wo sie auf sehr knappen, ich glaube fast 600 Seiten, 500 und noch was, 630. Einmal die Geschichte, 630 Seiten sogar, die Geschichte der RAF auch teilweise sehr persönlich beschrieben hat. Ein Buch, das momentan in der Diskussion ist. Sie können es hier schon erwerben und ich denke, da werden wir auch das eine oder andere von Frau Röhl zu hören. Bei Cora Stephan muss ich mich zunächst entschuldigen. Wir hatten sie zunächst als skandalöserweise Journalistin bezeichnet. Ich habe jetzt gehört, dass das niemals, egal was Sie über Frau Stephan sagen, sagen Sie niemals Journalistin zu ihr. Das ist sehr, sehr wichtig. Sie ist eine promovierte Politologin, hat über Rudolf Hilferding, wenn ich richtig informiert bin, war das nicht Hilferding?
Nein, das war die Staatsexamensarbeit.
Das war die Staatsexamensarbeit über Hilferding.
Die Situation gegen die Sozialdemokratie im 19. Jahrhundert.
Die Sozialdemokratie im 19. Jahrhundert, das genau richtig. Ich bringe das beides immer durcheinander, aber es hängt ja miteinander zusammen. Ja, genau. Sie sehen also eine Expertin für die Geschichte des sozialistischen, sozialdemokratischen Denkens in unserem Land. Sie ist Publizistin, darf man sagen, und natürlich Schriftstellerin. Bei ihren Sachbüchern darf ich hinweisen auf den Betroffenheitskult und natürlich ihr letztes, auch wenn 2011 erschienen, immer noch sehr aktuelles Buch, Angela Merkel, ein Irrtum. Wenn Sie das noch nicht gelesen haben sollten, kann ich es Ihnen allen nur empfehlen. Ihr letzter Roman ist Ab heute heiße ich Margot und der nächste wird jetzt im August erscheinen. Wunderbar. Und von Anfang an war sie dabei bei der Achse des Guten als publizistische Schreiberin, nicht als Journalistin.
Sehr gut, Sie machen das sehr, sehr gut.
Er macht das
gut.
Sehr beruhigt.
Ich höre Manieren, ja sehr zu. Was Schönes. Genau. Jörg Friedrich, freue ich mich, dass Sie wieder mal bei uns sind. Wir hatten ja bereits die wunderbare Buchvorstellung ihres Buches 1418, Der Weg nach Versailles, das sie hier 2015 bei uns vor auch ähnlich großem Publikum schon vorgestellt haben, als sozusagen, wie er selbst das so schön schreibt, hat er 15 Jahre eine Autorenlaufbahn als Vergangenheitsbewältiger der 68er-Generation verbracht, laut seiner Eigenbeschreibung. Und ich denke, das passt natürlich hier ganz gut. Viele von Ihnen werden Der Brand kennen, seinen Weltbestseller. Mein persönliches Lieblingsbuch von ihm, Jalou, an den Ufern zum Dritten Weltkrieg von 2007. Darf ich all denen empfehlen, die sich für Korea interessieren, denn es geht konkret über den Koreakrieg und er hat da ein paar sehr, sehr spannende Thesen drin, die gerade in der aktuellen Situation vielleicht auch ganz spannend sind. Des Weiteren arbeitet er an einem aktuellen Buch, was vielleicht auch einen Teil unserer Thematik betreffen wird. Dafür wird aber noch nicht zu viel verraten. Aber wir haben ja schon mal gesprochen, sobald das fertig ist, sind Sie natürlich sofort wieder Gewehr bei Fuß, um es hier wieder vorzustellen. Und das sage ich jetzt einfach mal so vor Publikum und Zeugen. Ich sehe, wir kommen da zusammen, hoffentlich. Genau. Des Weiteren haben wir Gerd Held hier. Er ist ein politischer Publizist, lebt hier in Berlin, hat seinen eigenen Blog, den ich auch nur jedem empfehlen kann. Er schreibt für die Achse des Guten, für Tichys Einblick. Und er war bis 2017 Privatdozent für Stadt- und Regionalplanung an der Technischen Universität. Also praktisch jemand, der jetzt nicht unbedingt sofort nur Geisteswissenschaftler ist, sondern auch etwas Praktisches gemacht hat. Das die kurze Runde unserer Referenten heute. Und nun würde ich gerne darum bitten, dass Sie alle selbst ein paar Sätze zu sich sagen und Ihrem Verhältnis zu 68, damit wir das etwas einordnen können und vielleicht schon gerne eine These formulieren. Und da würde ich sagen, wir fangen, weil es sich um 68 hat, einfach mal von links nach rechts an. Und deswegen gebe ich als erstes Gerd Held das Wort.
Ja, ich mache das mal so, dass ich nicht nur etwas dazu sage, wie ich zur 68...
Etwas näher ran.
Wie ich zur...
Bitte. Genau, wir haben das Mikrofon jetzt auch an, jetzt probieren wir es mal.
Jetzt versuchen wir es nochmal, ist besser. Gut. Also, ich will es nicht darauf beschränken, auf meine Begegnung mit der 68er-Bewegung. Ich bin Jahrgang 1951. Das heißt, ich war im Sommer 1968 in die 12. Klasse gekommen, am Ratsgymnasium in Osnabrück. Sie müssen sich Osnabrück als eine Stadt mit Schornsteinen vorstellen damals, heute nicht mehr, als eine geschäftige, raue, unfertige Stadt, aber eine Stadt, in der man durchaus manches tun konnte, also eine lebendige, lebendige Stadt. Ich war im Jahr 1968 erstens ein interessierter junger Mann, der im Herbst seine erste Demonstration absolvierte. Ich glaube, es war die Vietnam-Demonstration. Und der in einem Kreis von Schülern zu einem Kreis von Schülern stieß, die sich AOSS nannten. Das war das Aktionszentrum unabhängiger und sozialistischer Schüler. Der Schülerverband des SDS, wie man früher sagte. Das zweite Element in meinem Leben war die Tatsache, dass ich ein guter, vorsichtig gesagt, ein sehr guter Schüler war. Man hätte auch sagen können, ich war strebsam. Altsprachliches Gymnasium, Latein und Griechisch, unser Klassenlehrer, der Vorsitzende des Niedersächsischen Altphilologenverbandes. Das war eine echte Säule, weil mir das auch wichtig war, ein guter Schüler zu sein. Das ist wichtig zu sehen, das ist eine andere Säule. Und jetzt kommt noch eine dritte dazu. Auch wieder kurios, ich war Sportler. Das heißt, ich war Leistungssportler, wie man das in dem Alter sein kann. Das heißt, man ist dann irgendwie niedersächsischer Vizemeister in einer leichtathletischen Disziplin. Man trainiert unheimlich, stellt sich vor, man wird Sportlehrer oder hofft, Olympiasieger zu werden. Und jetzt diese drei Elemente sind für mich das Jahr 1968. Es ist überhaupt nicht entschieden, wie das mal endet. Und es wäre jetzt natürlich zu ausführlich, jetzt das zu schildern, wie sich das jetzt dann allmählich übersetzt enger wird, sich konzentriert auf das Element 68, dann noch enger wird, weil ich dann später an der Gründung des KBW mitbeteiligt war. Dann auch eine Sache, die in der Biografie unterschlagen wird, gemacht habe, die aber mein Leben stark geprägt hat. Ich habe nämlich eine Facharbeiterlehre gemacht und nicht nur mal die Lehre gemacht, sondern dann tatsächlich bis 1993 in dem Betrieb als Maschineneinrichter gearbeitet, zunächst Vollzeit, dann saisonal, um mein Studium, was ich dann aufgenommen habe, zu machen. Dann bin ich Wissenschaftler geworden, also promoviert, habilitiert an der Universität Dortmund. So komme ich an den Privatdozenten. Für eine Professur war es zu spät. Da liefen schon andere Spielchen ab, die das entschieden haben, dass ich das nicht mehr werden konnte. Aber man kann das, was ich heute schreibe, nicht verstehen, allein nur aus 68. Es ist zu verstehen aus meinem Fach Stadt- und Regionalplanung, dass ich weiß, wofür ein Staat gebraucht wird. Also, dass ich von daher schon von vornherein eine andere Einstellung zum Staat habe, was ganz viele Soziologen zum Beispiel, und immer einen Mordsknies hatte gegen die Soziologisierung des Fachs Stadt- und Regionalplanung. Und erst der dritte Schritt ist der gewesen in den Journalismus, der dazu geführt hat, dass ich dann Essayist und Leitartikler bei der Welt geworden bin und dort auch insgesamt 120 Leitartikel bei der Welt in der Zeit bis 2014 verfasst habe, also das dann auch in vollen Umfang gemacht habe. Zu 68 sind die Erinnerungen etwas schwach, wir werden darauf noch eingehen. Mir ist nur noch Erinnerung ein Spruch, USA, SA, SS, den wir damals skandiert haben. Darüber könnten wir ja noch mal reden. Er klingt mir heute ausgesprochen krass oder infam auch. Ich denke, um es auf eine These zu, bringen, meine Bilanz mit 68 ist eigentlich eine sehr negative, und das, was ich dann nachher in meinem Leben habe aufbauen müssen, konnte ich weniger in Anknüpfung an 68 machen, sondern ich musste nochmal zurückfahren sozusagen auf eine andere Schiene zu kommen. Das war's.
Ja, also ich war 1968 5 Jahre alt, also noch nicht im also nicht in dem Alter, wo ich irgendwie eine 68erin sein kann. Allerdings habe ich das auch in meinem Buch beschrieben, war ich eine starke 68erin mit 5, nämlich dadurch, dass meine Eltern ziemlich links waren, und ich war also in einem der ersten Kinderläden, und aber das war so eine zweischneidige Sache. Am Tag war ich in der Privatschule im Königin-Luisen-Stift und am Nachmittag im Kinderladen. Also ich bekam sozusagen beides, und am Vormittag sollte ich noch Klavier und weiß ich nicht lernen, und am Nachmittag sollte ich das Revolutionskind sein. Die 68er sind für mich immer diejenigen, die so 5 bis 10 bis 20 Jahre älter waren als ich. Also an der Schule waren das immer die Jahrgänge, so 2, 3 Klassen über mir waren noch die Rest 68er, also die ich jetzt, also die ich noch so bezeichnen würde mit langen Haaren und auch in so einem KBW, das war jetzt, finde ich, ein bisschen zu kurz gekommen, dass du sehr lange da drin warst. Naja, also weil du es ja auch so gesagt hast, zurückgefahren, aber ihm hattest du mir noch erzählt, doch sehr lange, also 10, 12 Jahre, das ist also, das sind eben die Biografien der 10 Jahre Älteren gewesen, und meine Generation eigentlich, oder in meiner Klasse, wir waren dann nicht mehr 68er. Das wurde dann von den linken Lehrern bereits kritisiert. Wir haben in der 5. Klasse die gefragt, warum wollen wir den Deutschlehrer duzen? Warum müssen wir sie duzen? Warum müssen wir Rolf sagen? Wir wollen keine Quatschstunde, wir wollen Deutschunterricht haben. Das war für mich total lustig, weil ich ja aus Berlin eine Zeit lang auch selber diese Kinderladenzeit kannte. Und dann, die sagten ja immer, die linken Lehrer oder Kinderlädenleute, man soll sich emanzipieren und wehren und alles sagen, was man will. Aber das galt nie für die 68er selbst. Also schon unser Lehrer, dieser Deutschlehrer in der 5. Klasse, der war so sauer, dass er, und ich war jetzt nicht die Einzige, also ich habe es auch so empfunden, aber das waren auch andere Schüler, die sagten, warum sitzen Sie eigentlich so auf dem Tisch, warum lümmeln Sie so auf dem Tisch? Und der war total entsetzt und sagte, da wächst jetzt eine horror-konservative Generation nach, weil er eben diese 10 Jahre die älteren Schüler dann in so einem Rausch verbracht hatte mit Duzen und Partys und hatte sich auch eine Schülerin natürlich verliebt und ich weiß nicht was alles. Aber dieser Deutsche, den erwähne ich deshalb, weil sie hatten vergessen zu erwähnen, dass die RAF hat euch lieb ist ja eigentlich mein zweites Buch. Und es ist auch die Folge, also es ist die Fortsetzung meines ersten Buches, das heißt, So macht Kommunismus Spaß. Und das ist schon vor 12 Jahren erschienen. Und das habe ich in der Tat 2008 an meiner alten Schule, da hatte ich also eine Lesung, ich war eingeladen zu einer Lesung. Und da spielte dieser alte Deutschlehrer, also 40 Jahre später, insofern eine Rolle, als er versucht hat, diese Lesung zu verhindern. Und das war lustig, weil ich hatte mit meinem Buch So macht Kommunismus Spaß, das in der Tat auch antikommunistische Analysen enthält, aber auch sehr viel sympathische Kommunisten ja vorstellt. Ich hatte so viele Lesungen gemacht und ich hatte nie irgendeinen Angriff, aber ausgerechnet am Christianeum in Hamburg-Othmarschen, wo nur Othmarscher Eltern saßen, die ersten, die enteignet worden wären vom Kommunismus, die grölten mich an, angeheizt durch diesen Herrn Eigenwald, der Name gibt es ja noch, der war also eigens, der war gar nicht mal in der Schule zurückgekommen, um zu warnen vor Bettina Röhl und geiferten mich an, dass ich also scheinbar gegen Kommunismus sei und 68 spiele keine Rolle mehr. Das war gerade während der Schulreform, wo die letzten 68er inzwischen fast 65 versucht haben, in Hamburg die Schulreform umzudrehen. Also ich will nur sagen, die 68er sind langlebig, sie haben viele Leben, das zeigt auch Gerd Held. Sie hatten eine wahnsinnig tolle Zeit und das ist meine These, also einer meiner Thesen. Die Bundesrepublik 1968 beschreibe ich als beste Bundesrepublik, die es jemals auf deutschem Boden gab. Es gab die größtmöglichen Freiheiten. Es gab einen unwahrscheinlichen Wirtschaftsaufschwung, der von 1950 bis 1973 absolut anhielt und dann auch trotz einiger Ölschocks weiterging. Es gab die totale, absolute Vollbeschäftigung, so dass händeringend Arbeitskräfte gesucht wurden. Auch die Frauen wurden gebraucht, was natürlich schon ein großer Emanzipationsschub ist, wenn Frauen einen Unterschuss, es gab ja einen Männerunterschuss, also mussten die Frauen teilweise arbeiten. Geld verdienen ist nun mal, glaube ich, das Zentrum der Emanzipation. Also da redet man dann schon mit. Die Liberalisierung hatte schon angefangen, die Reformen selbst an der Uni hatten schon angefangen. Und dann in diese wahnsinnig tolle Zeit, die ich den 68ern oder den Generationen eigentlich gönne, also das muss eine wahnsinnig tolle Zeit gewesen sein. Und ich finde auch später, in den 70ern war es auch noch toll, also ich kann mich nicht beschweren jetzt über meine Zeit. In dieser Zeit, finde ich, haben diese Generationen dann Extremismen aus ganz fernen Ländern, eben aus China, aus Vietnam, also von Massenmördern, von Völkermördern, sich irgendwie angeeignet und adaptiert. Und ich denke, das ist das Problem, dass in diese ganz tolle Zeit diese Generation eigentlich im Überschwang, so empfinde ich das, irgendwie abgehoben sind und gesagt haben, jetzt müssen wir aber die Revolution machen in eine Bundesrepublik, die gar nicht geeignet war. Und dann 10 Jahre in so einen total fanatischen, sektenhaften KBW gehen. Nein, das ist jetzt keine Kritik an ihm, das ist ja 100.000 Gerd. Nein, ja, also ich meine, aber ich kann ja nichts dafür, dass du da drin warst. Auf jeden Fall hat Gerd Köhn gesagt, der ja auch ein Gründer dieses KBW war, und es gab 100.000 organisierte Leute, die in diesen KBWs, in maoistischen Kadergruppen waren, die sich sektenmäßig auch bekämpft haben. 100.000 ist nicht so wenig, das waren die Organisierten. Drumherum waren ja aber noch Massen, die nicht organisiert waren, aber die ebenso gestrickt waren. Und das ist natürlich eine riesige Sache. Und Gerd Köhn sagt ja auch in seinem Buch, das war ein schwarzes Loch in seiner Biografie, diese 12 Jahre bis 82. Und das, sage ich mal, sind das sind ja durch diese Stilblüten von 68, die dann in die Gesellschaft reingekommen sind. Irgendwann sind die aus den K-Gruppen raus, einige haben sich erholt und andere sind eben wie Herr Kretschmann heute Ministerpräsident. Also, aber ohne, finde ich, diese K-Gruppen-Vergangenheit richtig aufgearbeitet zu haben. Ich finde, Mao Zedong und Massenmord gehuldigt zu haben, wenn es noch so naiv war, ist kein Kavaliersdelikt, ist eigentlich etwas, was aufgearbeitet gehört. Und da möchte ich gar nicht den 68ern den Vorwurf machen, aber ich glaube, für uns ist es heute wichtig, dass wir uns von den Resten dieser Ideologie befreien. Und dazu kommen wir dann vielleicht noch später.
Oh ja, Bettina. Also ich bin der gleiche Jahrgang wie Gerd Held, 1951. Und ich komme auch aus Osnabrück. Und wir haben uns verfehlt damals.
Das, Monate.
Um ein paar Monate. Also das ist schon interessant. Für mich begann 1968 oder 68, also die Chiffre begann Anfang der 60er Jahre, mit den Searchers, I Get Around und mit den Beatles. Also das war für mich der ganz entscheidende Punkt, wo ich mich plötzlich fühlte als Teil der Jugend der Welt. Das ist eine ganz großartige Geschichte, internationale Jugendbewegung, ganz toll. Dann war ich angesteckt durch London. London war die Stadt meiner Träume, unfassbar, was für eine tolle Stadt. Ich müsste mit diesem Mikrofon etwas auf dem Leib rücken, genau. Eine tolle Stadt und dort gab es erschwingliche Mode. Ich sage es jetzt mal wirklich so krass. Es gab erschwingliche Mode für junge Leute. Das gab es bis dahin nicht. Ich musste immer diese schrecklichen, aber qualitativ sehr wertvollen blauen Faltenröcke tragen, die meine Mutter mir kaufte. Und nun plötzlich kam ich aus London zurück und trug so einen billigen Fetzen, so einen Minirock, den ersten in Osnabrück. Also das war für mich eigentlich so die ganz entscheidende Geschichte der 60er Jahre, dieser Aufbruch und diese Musik und diese Jugendkultur. Es war ein Individualisierungsschub. Und der Markt spielte damals natürlich eine ganz große Rolle. Und jetzt kommt der Witz bei der Geschichte. Ich gründete damals eine Schülerzeitung, 1967. Mitgründete eine natürlich, nicht allein. Und mein erster Beitrag war ein Lobgesang auf die erste Boutique in Osnabrück. Die also Boutique, das gab es vorher nicht. Das Boutique, also gab Damenoberbekleidungsfachgeschäft. Dieses war eine Boutique, die natürlich sich an die jungen Menschen richtete mit dieser bunten, farbenfrohen Mode. Damals waren diese grässlichen Farben so beliebt, ganz furchtbar. Egal. Ich schrieb also eine Eloge auf diese Boutique und sagte auch hier, Jugendkultur und was weiß ich, und kriegte einen fürchterlichen Anschiss von einer durchaus geschätzten Lehrerin, die sagt, das ist ja Konsumismus, Cora, das geht doch gar nicht. Also mit anderen Worten, ich war sozial nicht so richtig angemessen, bescheiden. Aber wirklich, so seltsam das klingt und so peinlich das vielleicht auch damals war, das war für mich der ganz entscheidende Punkt. Und dann kam natürlich noch was anderes hinzu, was aus den USA rüberschwappte. Es waren nicht nur die Beatles natürlich, das war eher England und Merseyside, aber aus den USA kam die Folkbewegung angeschwappt. Und ich habe keine Ahnung gehabt, wer Pete Seeger war und wofür er stand. Aber diese Musik ließ sich wunderbar klampfen. Ich spielte also ein paar Akkorde auf der Gitarre und sang mit schriller Mädchenstimme diese ganzen Geschichten in der Kirche und im Dingens da, im Jugendhaus. Und das war toll. Das war natürlich auch eine schöne Art und Weise, ja, Gott, sich selbst darzustellen natürlich für ein junges Mädchen. Dann passierte der 2. Juni 1967, ich war 16, und mein älterer Bruder sagte zu mir, Polizeistaat, bin ohne Sorge erschossen worden. Und ich dachte für einen Moment, es wird doch dauernd irgendwo auf der Welt jemand erschossen. Wieso ist das so was Besonderes, dass es auch in Deutschland geschieht? Also so naiv war ich, und dann geschah etwas, ich weiß nicht, das können wahrscheinlich nur die Leute verstehen, die damals so alt waren wie wir. Es geschah das, was man damals Politisierung nannte. Also man wurde aufgefordert, aus diesem individualistischen, gerade erst wurde das Individuelle entdeckt, schon wurde man aufgefordert, das Individuelle zu verlassen und zu erkennen, dass man einem Kollektivschicksal angehörte. Mhm. Dass also alle Leiden, die man als pubertierendes Mädel so hatte, aller Liebeskummer hat was mit dem System zu tun. Das ist strukturelle Gewalt. Ja? Mhm. Strukturelle Gewalt ist überhaupt die tollste Erfindung, wenn man kann auf die Art und Weise sich eben immer als intelligentes Opfer natürlich, ne? Stilisieren.
Das kommt auch von Mao.
So, ja. Und von Mao wusste ich auch nichts. Ich weiß, ich bin noch mal in Wilhelmshaven mit einem Mao. Ich fand Mao immer komisch. Ich fand diese kleinen roten Bibeln lustig. Sorry, das war Popkultur für mich. Ja, ja, so, ja. Es gab viele so naive wie ich.
Ja, ja, natürlich.
Ja, logisch. Ja. Und dann passierte also diese Politisierung. Und dann durch die Schülerzeitung kam ich zur Jungen Presse Niedersachsen. Und etwa zur gleichen Zeit wurde ich entdeckt von meiner Schule. Ich bin 68 mehr oder weniger freiwillig von dieser Schule abgegangen aus Osnabrück. Und deshalb haben wir uns verfehlt, weil ich im Frühjahr 68 schon nicht mehr zum Käthe-Kollwitz-Gymnasium ging. Ich wurde aber auch entdeckt von Einflussagenten. Es ist heute im Nachhinein für mich verblüffend, wenn ich mir überlege, wer damals alles auf uns zugegangen ist. Mhm. Natürlich alle Pfarrer, die glaubten, also bei uns Proselyten machen zu können. Natürlich die Gewerkschaften, ja, aufmüpfige Jugend, da muss man doch ran. Und dann hatte ich plötzlich ein paar Rugenscheinverlag. Also ich hatte Druckerzeugnisse, danke, Blätter für International, gibt es ja heute noch. Ich hatte Paul Rugenstein im Briefkasten. Meine Eltern haben natürlich sofort mit spitzen Fingern diese SED-finanzierten Machwerke in den Papierkorb geworfen. Aber bitteschön, es ist interessant zu sehen, dass das damals schon ganz gut funktioniert hat. Aber dann passierte Folgendes: Mit der Jungen Presse Niedersachsen machten wir einen Ausflug nach Prag im Sommer 1968. Und das war für mich wieder dieses Gefühl Jugendbewegung, international. Man stand auf der Karlsbrücke und war irgendwie eins mit der Jugend der Welt. Ja? Diese ganze Großkotzigkeit, die man da hat, diese unfassbare Selbstüberhöhung, aber es war auch toll. Ja. Es war sehr romantisch, es war sehr schön. Und wir waren kaum zurück. Zwei Wochen später machten die sowjetischen Panzer die Sache kaputt. Und da war klar, also die Rewis kriegen mich nie. Die kriegen mich nie und nimmer. Die Rewis, also DKP und Konsorten. Das war ganz klar. Es gab einen linken Antikommunismus. Das wird heute gern vergessen, aber den gab es in der Tat. Der war nicht so sehr verbreitet in Hamburg, wo ich dann studierte. Da war der MSB Spartakus sehr stark. Und der KB Nord, und die waren mir alle zu dogmatisch, zu streng, ich war so eher ein bisschen anti-autoritär geneigt. Ich fand das ganz schön, diese Art und Weise zu randalieren, Norman. Also ich habe ja versprochen, dass ich hier nicht randaliere, aber damals, ich bin ja auch ein bisschen älter geworden. Ja. Und dann, da gab es einen Karl-Heinz Roth in Hamburg, der sagte, wir müssen jetzt alle das Marxische Kapital lesen. Und dann kamen die Gebrüder Wolf aus Frankfurt, Sponti-Zentrum, zu Besuch. Und ich habe sie gefragt, müssen wir jetzt alle das Kapital lesen? Und gesagt, nein, ach, überhaupt nicht. Quatsch, habt Spaß und habt Vergnügen. So, ich bin dann auch im OSS gelandet, über den USSB, den wir in Osnabrück gegründet hatten. Also du bist in meine Fußstapfen getreten sozusagen. Ich wusste auch nicht unbedingt, was genau damit gemeint war. Aber es passierte etwas, was mich dann jahrelang sehr beschäftigt hat. Ich bin der Theorie, der Faszination der Theorie erlegen. Ich habe also sehr früh dann tatsächlich angefangen, das Kapital zu lesen. Bitte schön alle Bände und natürlich auch die Theorien über den Mehrwert und die Grundrisse und dann die ganzen blauen Bände, was weiß ich auch immer. Und ich war in einer kleinen Theoriegruppe. Ich bin der Liebe und der Spontis wegen nach Frankfurt am Main gegangen. Aber landete dort in einem kleinen Theoriezirkel, der nannte sich Marxistische Aufbauorganisation. Irgendwie waren wir alle Aufbauorganisationen damals aus irgendwelchen Gründen.
MAO.
Ja, MAO. MAO, genau. Aber das Schöne an dieser Gruppe war, wir haben uns wirklich reingekniet, nicht nur in die Theorie, sondern auch in die Geschichte. Und aus diesem Prozess entstand ein Buch, das hieß Die Krise der kommunistischen Parteien. Ja, wir waren auf der Suche, ich meine, wann ist die ganze Chose schiefgegangen?
Habt ihr das geschrieben?
Wir haben das geschrieben. Wir haben das geschrieben. Wir haben gesagt, bei Lenin ist es schiefgegangen, wahrscheinlich bei Marx auch schon. Ja, das war toll. Und für mich war das wirklich, ich hatte so das Gefühl, Linkssein heißt alles in Frage zu stellen, auch das eigene Linkssein. Dann Anekdote. Wir sind ja auch hier, um Anekdoten zu erzählen, hoffe ich doch. Der Mann, mit dem gemeinsam ich so ein bisschen so die Kopf der Truppe war, suchte sich eine andere Frau, die entschieden schöner war als ich. Ich hätte das auch verstehen können, aber er wollte mich deshalb aus dieser Gruppe heraushaben und hat mir dann hedonistische Abweichung vorgeworfen. Und das trage ich wie ein Ehrenzeichen. Dabei war ich überhaupt nicht hedonistisch. Ich habe mich wirklich in diese Theorie hineingestürzt, eine Staatsexamensarbeit geschrieben über Rudolf Hilferdings Finanzkapital und warum er einen Fehler in der Geldtheorie gemacht hat. Nämlich, weil er wollte, dass die SPD Reformpolitik betreibt. Also eine ganz raffinierte kleine Geschichte, auf die ich immer noch stolz bin. Kriegte dann ein Graduiertenstipendium, was schon... Gerd hat ja gesagt, er sei ein bisschen so Streber gewesen, also strebsam. Ich ja nicht. In der Schule war ich, wie gesagt, das war alles gar nicht cool. Aber ich habe dann tatsächlich also das Graduiertenstipendium bekommen als einzige Frau und zwar auf Platz 1. Ja? Alle anderen waren Soziologiestudenten und ich hatte bloß das Staatsexamen. So, und dann habe ich mich getröstet über den Verlust der Partnerschaft, indem ich eine Dissertation geschrieben habe über die Sozialdemokratie im 19. Jahrhundert. Auch da lernt man sehr, sehr viel. Das Verrückte war nur, alle glauben, wenn man über die SPD promoviert, dann ist man Sozialdemokratin, nichts dergleichen. Wenn man sich mit der SPD eng beschäftigt, dann wird man nicht Sozialdemokratin. Und das führte allerdings dazu, was ich in meiner immer noch vorhandenen Naivität völlig übersehen habe, wenn man die Geschichte der Sozialdemokratie ergründet und die SPD-Geschichtsschreibung ebenso in die Tonne tritt wie die SED-Geschichtsschreibung, kriegt man in der DDR Archivverbot und bekommt im Westen natürlich nicht die Universitätsstelle, die ich angestrebt habe. Und das war mein großes Glück. Weil auf die Art und Weise musste ich mich so durchschlagen mit Übersetzungen und mit Lektorat. Ich hab mal viele schlimme Sachen bei der Edition Surkamp als Lektorin betreut. Und das Allerschönste war dann im Herbst 77, also nachdem ich 76 promoviert war, habe ich gedacht, jetzt gehe ich ins Leben und bin in die Frankfurter Sponti-Szene eingetaucht. Und das war insofern klasse, als ich Wohngemeinschaft war, und mir Querflöte beibrachte, um im sogenannten linksradikalen Blasorchester mitzuspielen. Eine absolut tolle Truppe. Die hieß sogenannt linksradikal, wie man heute sogenannt rechtsradikal wahrscheinlich sagen würde. Wir waren ein so bunter Haufen. Ich weiß nicht, was darin so... Es ist ein Heiner Goebbels linksradikal war damals. Keine Ahnung. Egal. Und ich ging, weil es keine anderen attraktiven Möglichkeiten gab, zum Pflasterstrand. Das war das Sponti-Magazin in Frankfurt, eins der ersten Stadtmagazine. Und wenn man bei sowas mitarbeitet, dann lernt man schreiben, weil wir mussten das Blatt unter verschiedenen Pseudonymen vollkriegen. Also hat man sich in verschiedene Rollen hineinbegeben und hat geschrieben. Das war richtig schön. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt. So, genau.
Bitte schön. Unglücklicherweise bin ich als Vergangenheitsbewältiger vorgestellt worden und Karl Marx würde sagen, der Vergangenheitsbewältiger hat selber eine Vergangenheit. Nun fang mal an. Mein Weg zur Wahrheit, meine Damen und Herren, ging von Irrtum zu Irrtum. Und wenn ich alle Irrtümer abgearbeitet habe und keiner bleibt mehr übrig, dann sehe ich vielleicht, was die Hand vor Augen gewesen ist in meiner Lebenszeit. Wenn wir uns hier vor 3 Jahren getroffen hätten, im Mai 2015, hätte ich gesagt, 68 war ein Mummenschanz. Ein Kostümfest, wo Leute mit der Ballonmütze als Arbeiterbefreier rumgelaufen sind, als Stadtguerilleros, wo sie die Liebe und die Erziehung neu erfunden haben. Alles dummes Zeug. Spurenlos verschwunden. Auch anderswo haben sich die Schwulen emanzipiert und konnten Arbeiterkinder und Schwarze studieren. Dazu muss man also hier nicht die halben Innenstädte kleinlegen. Inzwischen habe ich den Eindruck, ich habe mich wieder einmal geirrt. Und zwar 68 hat gesiegt. 68 hat gesiegt. Nach dem Augenschein ist es höchst verwunderlich. Ich bin ja der Dienstälteste an diesem Tisch und habe noch Erinnerungen und eine Lebensstrecke, woher 68 gekommen ist. Und das Schönste an dem Titel heute ist das Fragezeichen. War das tatsächlich ein Bruch, 68, oder ist es ein wechselhaftes Kontinuum in der Geschichte eines zweimal in Weltkriegen geschlagenen deutschen Volkes in ein Niemandsland, wo es keine festen Konturen mehr gibt? Bei mir persönlich ging die Bekehrung vor sich so ungefähr innerhalb von einer Woche. Ich wollte mich nach Berlin zurückziehen, um dem Bund zu entgehen, und kam in eine Studentenwohnung. Da hingen ein paar Pornos an der Wand und irgendwo ein paar rote Fahnen und so eine Mao-Fresse. Und ich sage, ihr seid ja Kommunisten. Und dann sagen die, ja, aber natürlich, was denn sonst? Da wusste ich zunächst mal gar nichts drauf zu antworten. Und habe dann wie ein Schwamm aufgesogen, und zwar das ganze ideologische Paket. Von der Unterdrückung der Unterschichten der Arbeiter, vom Weltimperialismus der Amerikaner, von der Kindererziehung, von der Ordinarienuniversität, von Triebstruktur und Gesellschaft. Also plötzlich hatte ich ein Weltbild. Wissen Sie, wenn man als junger Mensch in der Bundesrepublik im Kultursektor was werden will, hat man natürlich Vorbilder. Man guckt auf zu denen, die was geworden ist. Man bewundert die, man putzt Klinken und sagt, darf ich denn auch mal, also vielleicht in mir steckt was. Und plötzlich innerhalb von einer Woche, ja, war ich Elite, war ich Avantgarde. Konnte ich also hier stundenlang Vorträge halten über sämtliche Geheimnisse der Welt. Das war eine echte Beförderung. Ja?
Ja, schrecklich.
So, das erscheint also zunächst mal als Bruch, aber woher kommt das alles? Woher kommt das alles? Ich hatte ja 24 Jahre meines Lebens auf dem Buckel, als ich so weit war. Und da war ich in einem Lande groß geworden, da ging es darum, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das galt nun 68 gar nicht mehr. Polizisten waren Bullenschweine, ja. Dann heißt es, die Freiheit der Lehre, man kann sagen, was man will. Nö. Seitdem ich bei der Fahne war, hatte der an der Freien Universität was Falsches sagte, sogleich mal ein Ei am Kopf. Ja. Und sogar wer im Teach-In was Falsches sagte, wurde niedergebrüllt. Keine Sau hat mir zugehört, sondern hat nur noch gedroschen. Und dann heißt es, ja, also man kann ja überall hinreisen, wo man will, Bewegungsfreiheit. Also wenn einer von uns sich mal bewegt hat, sagen wir mal nach Florenz, dann ging er nicht in den Dom und hat sich also die Kuppel von Brunelleschi angeguckt, sondern ist er in ein Hauptquartier von Bandiera Grossa oder Lotta Continua gegangen, hat das gleiche Blech erzählt, wie also hier zu Hause im Berliner Zimmer und sich für sonst nichts interessiert. Also diese schönen, überwölbenden Tugendsysteme nach 45. Deutschland war Bestandteil einer Welt geworden. Und das Grundgesetz fängt ja auch an mit Ewigkeitsgütern, mit eigentlich vorrechtlichen Bekenntnissen. Wir bekennen uns zu was, zu dem sich ja eigentlich die ganze Welt bekennen sollte. Von Deutschland steht da ja eigentlich also hier nicht so viel drin. Und dieses überwölbende System zu den Tugend- und Menschenrechten existierte in etwas modifizierter Form ja auch in Ostdeutschland. Das darf man nicht vergessen. Die hatten eben auch ein Gewölbe, nämlich das Gewölbe der Befreiung der unterdrückten Schichten von Ausbeutung und Unterdrückung. Alles wunderbar, beides Tugendsysteme, ne? Die sich zwar gegenseitig ausrotten wollten, aber auch wiederum im Interesse der Tugendsysteme. In dem westlichen Tugendsystem für jemanden, der so in den 50er Jahren zur Schule ging, gab es eigentlich beträchtliche Risse im Gewölbe. Da war erstmal die Entkolonialisierung. Ja? Furchtbare Gräuel im Kongo, in Algerien, in Indonesien. Also alle die Menschheitsapostel schlachteten da ab, was das Zeug hielt. Zweitens gab es die Rassenunruhen in Amerika. Ja? Diejenigen, die also hier in den Nürnberger Prozessen die Leute aufgehängt haben, weil sie Richter waren und Rassenschande abgeurteilt hatten, ja? Haben doch also einen Schwarzen nicht im Bus fahren lassen. Das war für uns doch also hier eine große Anschauung, wie sich also hier gegen unsere Befreier die amerikanischen Schwarzen befreiten. Dann gab es diese ungeheure Drohung des Atomkrieges, der ja nun technisch in der Lage war, um ein Haar die Zivilisation auf der Erde mit all ihren Werten zu zerstören. Da stellte man sich ja auch eine Frage nach der Menschenfreundlichkeit dieser Zivilisation. Zum Weiteren gab es natürlich in der Bundesrepublik und auch in der DDR ein fettes moralisches Problem. Ein fettes moralisches Problem. Nämlich alle die Hitler-Anbeter, die Folterknechte, die Arisierer, die waren ja alle, minus Hitler, Göring, Himmler, ja, waren ja alle an Bord. An ihren Richter- und an ihren industriellen Aufsichtsratspositionen waren ja da. Das kann man nun doppelt sehen. Einerseits eine ungeheuerliche Erfolgsgeschichte. Ja? Alle Menschenschinder werden Menschenfreunde. Was kann man denn von ihnen mehr erwarten? Ja, ganz so platt, was hätten sie sonst machen sollen? So, haben wir wunderbar gemacht. Aber für uns war das natürlich ein moralisches Problem. Wo ist die Rache? Wo ist die Gerechtigkeit? Haben die das verdient, da zu sein, wo sie sitzen? Und da kam auch der Papst Pius und ihm wurde die Soutane hochgehoben. Was hat er denn gemacht mit den Juden im Vatikan? War ja auch ein Staat, der Vatikanstaat. Er hat sie ausgeliefert. Also,
jetzt sind wir ja mitten im 68er-Diskurs.
Ja? Soll ich das nicht erzählen?
Doch, doch. Aber ich finde, es ist so ganz interessant. Ich wollte es nur reflektieren.
Ja.
So kennt man die 68er.
So kennen wir sie. Ja, hier. Also ich melde mich hier. So, also, gucken Sie mich an. Ne? Aber das war ja vor 68.
Ja, das ist ja 68.
Und dann haben wir natürlich diesen Bruch. Wissen Sie, der Bruch zwischen Nazis und Antinazis hat ja die Geschichte der Bundesrepublik in den 40er und in den 50er Jahren untergründig immer durchzogen. Und als dann der Emigrant Willy Brandt und der stellvertretende Abteilungsleiter im Außenministerium Kurt-Georg Kiesinger Kanzler und Vizekanzler wurden und sich die Hand gaben, da schien das ja geheilt, war aber nicht. Da kam Beate Glasfeld und habe ihn eins in die Fresse gehauen. Ich muss Ihnen sagen, ich finde es heute nicht so toll. Naja, der Mann hat den Auslandsrundfunk beobachtet. Ulbricht und Mielke hätte sie nicht in die Fresse gehauen. Und zwar einerseits, weil sie natürlich zu feige gewesen wäre, ich übrigens auch. Andererseits aber, weil sie gar nicht gewusst hätte, warum denn eigentlich? Warum denn eigentlich? Was haben denn die gemacht? Sie hätte, wenn sie gekonnt hätte, auch Mao nicht eine geknallt. Obwohl der nicht 6, sondern 60 Millionen auf dem Gewissen hatte. Aber natürlich für den Fortschritt, ja? Das ist ganz was anderes. Also, diese Vergangenheitsbewältigung hat natürlich die mit der Gnade der späten Geburt Begabten in eine unglaublich positive Situation gesetzt, diesen ganzen Laden derer, die sie gezeugt hatten, zu delegitimieren, zu sagen, jetzt sind wir die Avantgarde, jetzt wird abgerechnet, jetzt kommt Gerechtigkeit und Menschlichkeit nicht als Heuchelei wie im Grundgesetz, sondern de facto in die menschlichen Beziehungen hinein. 68 war eigentlich eine einzige große Show. Also die Teach-Ins waren auf der einen Seite, jetzt sage ich mal was Böses, Sportpalast, ja? Wollt ihr die totale Revolution? Ja! Klar, ne? Ich meine, ich habe ja diesen Job gemacht. Es ging darauf, die Leute so, also hier in Wut zu reden, dass die auf die Straße rannten und dann hin entweder zur Müllerstraße, zum SPD-Quartier oder hier zum Schöneberger Rathaus oder einfach den Kudamm flachlegen. Ne? Das war also hier der Sinn der Sache. Das andere ist das Tribunal, die Vietnam-Tribunal. Also, wir ernennen uns hier zur Richterschar und die anderen zu Verbrechern. Ne? Also, jeder also hier wie Willy Brandt, der also hier sich vom Vietnamkrieg nicht distanziert, ist Unterverbrecher. Ist zumindest also hier der Scherge des Unterverbrechers. So. Zweitens, also das waren erstmal große Shows. Von der Show der RAF möchte ich jetzt nicht lange reden. Es war Stadtguerilla und zeigte im Grunde, die Bourgeoisie und die Reaktion ist nicht cool, sicher. Es waren exemplarische Aktionen. Natürlich war der Kapitalismus nicht durch 10 Leute mit einer Kugel im Kopf abzuschaffen. Aber es sollte den Arbeitern zeigen, die Macht kommt aus den Gewehrläufen. Und es wird auch nicht anders gehen, als diese Leute umzulegen. Und zwar nicht 5, nicht Schleyer oder Lorenz oder Drenkmann. Nein, die Klasse. So wie das unter Lenin und unter anderem auch in der Französischen Revolution geschehen war. Das ist Revolution. Da soll man sich keinen Illusionen hingeben. Die Reaktion geht nicht freiwillig, sondern sie muss von ihrem Thron runtergeknallt werden. Das war also hier auch insofern, wie man damals sagte, eine exemplarische Aktion. Und dann diese wunderschöne, ich meine, 68 war ungeheuer, war ja so ungeheuerlich kreativ, ja? So ungeheuerlich kreativ. Also, was so Gegenöffentlichkeit hieß, ja? Also, diese schönen Kinderläden, wo man mit der Scheiße spielen konnte. Und wo also hier die elterliche Autorität, das war ja nun wirklich von vorgestern, da war gar nichts mehr mitzumachen. Dann diese Infrastruktur, die linken Kneipen.
Das kam
und
aber erst später, das kam erst in den 70er Jahren und das war klasse. Ja, aber das war nicht 68, das war
doch, immer doch. Ja, da gab es die dicke Wirtin in der Schlöterstraße. Erstmal war es eine Kneipe und plötzlich war überall eine. Man konnte also praktisch 68 in einer Welt existieren, die völlig abgeschnürt war von dem Übrigen. Und was war das Übrige? Das waren ja die dumpfen, unaufgeklärten und immer mit einem Bein im Faschismus stehenden deutschen Massen. Man war ja der Anwalt der unterdrückten Völker. Also sei das jetzt nun am Mekong, Vietnam, sei es also hier am Kongo, sei es in Lateinamerika. Wir waren die Anwälte, die Vertreter. Wir hatten ein Mandat von denen, nämlich die zu strafen, die Unterdrückten. Wir haben uns nur für ein unterdrücktes Volk nicht interessiert. Und das war das, was ein Kilometer weiter war. Das war das Uninteressanteste überhaupt.
Aber Israel so. Auch. Und zwar, Israel auch nicht. Israel, ne? Israel haben sich die 68 auch nicht mehr interessiert. Ab 67 haben sie auf die palästinensische Seite gestellt. Also Israel war auch
also
abgemeldet.
In Frankfurt ging man zum Opel. Also da ist schon Betriebsarbeit gemacht worden.
Oh. Ja, die sagten ja immer, geht mal arbeiten. Ne? Also die haben Fluchblatt verteilen und also hier dumme Sprüche kloppen, nicht als Arbeit aufgefasst. Es war ja für uns also hier Betriebsarbeit. Ne? Die tatsächlichen Betriebsarbeiter haben sich ja schiebmalig gelacht darüber. Gut, also die Gegenöffentlichkeit. Das waren alles Darstellungen, also die Gemeinschaftsform, die bürgerliche Kleinfamilie war ja tot. Man lebte also entweder in der Kommune oder in der Gemeinschaftswohnung. Gemeinschaftswohnung war wie Kommune, nur ohne Gemeineigentum an Bettgenossen. Also da hat man immer gesagt, so weit sind wir noch nicht. Ne? Also hier kommt noch, aber eigentlich muss das ja auch sein, aber ist eben der alte Adam ist schwierig. Also diese unglaubliche avantgardistische und elitäre Position gegenüber dem eigenen, der eigenen Herkunft und den Leuten um einen herum. Ja? Und da frage ich mich, welcher Sache, es ist kein Bruch. War das nicht doch irgendwie die Fortsetzung, also ein Besatzungsoffizier 1947, 48, hätte totales Verständnis gehabt für alles. Also die Deutschen waren also hier in ihrer überwiegenden Mehrzahl doch von einer Daseinsverfehlung geschlagen. Die waren also hemmungslos militaristisch, autoritär, führerhörig und so weiter. Also Die mussten umerzogen werden, wenn sie also nicht im Bombenkrieg entweder verglüht sind oder hier vertrieben sind oder massenvergewaltigt worden sind oder zu Agrarbewohnern gemacht worden sind, mussten sie umerzogen werden. Und genau das war unser Ziel, Umerziehung. Die Deutschen waren Erziehungsobjekte, sind sie ja bis heute. Sie müssen sich am besten einmal monatlich beim grünen Kommissar melden und sagen, dass sie also hier noch also hier vollkommen auf der Linie liegen. Wenn sie das nicht tun, sind sie Verdachtspersonen.
Da wollen wir mal direkt nachsetzen. Es gibt ja den schönen Satz von Marx, die Waffe der Kritik arbeitet der materiellen Gewalt voraus. Und es gab dieses wunderbare Graffiti zu 68, die bürgerliche Revolution war eine juristische, die proletarische eine ökonomische, aber unsere ist eine kulturelle Revolution. Ja. Damit wollen wir genau in diese Geschichte einsteigen, wo ja jetzt gesagt wurde, hier einerseits die Moderne war schon da. Und ich weiß, und deswegen möchte ich jetzt bei der zweiten Runde gerne bei Gerd Held beginnen, weil Gerd Held hat die These, dass die 68er nicht der Moderne vorgearbeitet haben, sondern vielmehr einen Aufstand, eine Kulturrevolution gegen die Moderne hatten.
Genau.
Sehr gut. Vielleicht genau dazu. So.
Ja, also vielleicht hilft es weiter, wenn man sich nochmal überlegt, wie die Situation in den 1960er Jahren insgesamt war. Weil ein Mythos von 1968 war der, dass vorher alles grau und bleierne Zeit war und dann auf einmal 1968 oder 67 der SDS die Befreiung, das Leben und den Glanz gebracht hat. Das hat im Grunde genommen Cora schon sehr schön erklärt, indem sie gesagt hat, einfach dargestellt hat, wie ihr eigenes Erleben in der Zeit war. Und da hat es den SDS nicht gebraucht, damit es bestimmte kulturelle Sachen neu gab. Und ich habe das versucht, in meiner Biografie darzustellen. Osnabrück oder mein Lebensumfeld war auf eine Weise auch reich, interessant und vielfältig. Dazu brauchte ich auch nicht den SDS. Also ich hatte mal einen Sport, ich hatte die Schule, ich hatte ein positives Verhältnis zur Schule. Das alles lief. Und wenn man das jetzt mal vom Persönlichen wegzieht und etwas in einen größeren Rahmen stellt, überlegen wir nochmal, was war in den 60er Jahren? 1959 war das Godesberger Programm der Sozialdemokratie. 1970 ist die Sozialdemokratie rausgegangen aus den 60er Jahren, indem sie davon nichts mehr wissen wollte. Also sie konnte, normalerweise hätte man sagen können, damit wird jetzt gearbeitet, das wird jetzt vertieft, Sozialpartnerschaft wird vertieft. Es wird daran gearbeitet, besser zu verstehen, wieso eine Marktwirtschaft Kapital braucht. Das war ja erst sozusagen vorsichtig angedacht, aber es gab noch diesen Begriff der sozialen Marktwirtschaft, der das im Grunde genommen im Unklaren ließ. Oder noch problematischer, staatliche Hoheit, also das, was in den Notstandsgesetzen gemacht worden ist oder vorher in der wehrhaften Demokratie. Die Politikwissenschaft der 50er Jahre in der Bundesrepublik hat nicht einfach Nazis verschleiert oder so weiter. Die haben ehrlich daran gearbeitet, eine deutsche Republik aufzubauen, die den Namen verdient. Und so viel Zeit haben wir in Deutschland nicht gehabt, wo wir die Chance hatten, eine Republik aufzubauen, ohne auch in eigener Verantwortung. Und das lief, so sind wir in die 60er Jahre eingetreten, also auf einem guten Stand. Deswegen ist das völlig falsch zu sagen, 68 war der tolle neue Höhepunkt. Nein, nein, innerhalb der 60er Jahre findet eine merkwürdige Drehung statt. Und diese Drehung besteht nicht allein darin, dass da auf einmal die SDSler so toll waren. Ich kann ja nachher noch ein paar Zitate vom Lutschke beibringen. Sondern, dass eine Sache, die eigentlich hätte passieren können, irgendwie nicht weitergegangen ist. Nämlich die, das zu vertiefen. Und wenn wir 68 kritisieren, dann müssen wir ja immer sagen, was hätte stattdessen passieren sollen? Was ist unser Maßstab der Kritik an 68? Dass dieses Polemisieren, wo man irgendwie blind drauf einhackt und nicht genau die Karten auf den Tisch legt, was ist mein eigener Maßstab? Dass das zumindest, das verstehe ich darunter redlich, damit abzurechnen. Was sind die Maßstäbe der Kritik? Und meine These ist, wir sind in die 60er Jahre, als wir dort eingetreten sind, das kenne ich ja auch nur vom Hörensagen, da war ich auch klein, aber das habe ich mir sozusagen nachträglich, das gehört mit zu meiner Aufarbeitung, nochmal in der Geschichte der Bundesrepublik angesehen. Wie war das eigentlich wirklich? Da denke ich, da wird man fündig werden, dass es dort am Anfang sehr viele Ansätze gab und am Ende erstaunlich wenige. Und und in diese Lücke hat 68 sozusagen dann reingewirkt und ist deswegen relativ einflussreich geworden. Eine zweite Frage, die ich jetzt erstmal stunden würde, wäre die, können wir wirklich 68, hilft das sehr viel weiter, um die jetzigen Zustände, die wir in Deutschland haben, können wir die wirklich, hilft uns das so viel weiter, das auf 68 zurückzuführen? Oder ist nicht in der Zwischenzeit noch anderes und viel mehr passiert? Und brauchen wir, also wir können uns nicht ewig an 68 abstoßen und dann wieder die reine Seele oder den guten Rhythmus finden, sondern an einem bestimmten Punkt sind die auch nicht mehr wichtig. Und deswegen, das ist auch unsere Pflicht hier vorne, das einfach mal zu sagen, Sie müssen nicht alle 68 mitgemacht haben oder das jetzt ausführlich studieren, um herauszufinden, was jetzt in diesem Land passieren muss.
Herr Held, es sind doch fließende Übergänge. Ja, es gibt plötzlich keine Opposition mehr, nachdem also wie heute, ja, also hier die Parteien sich also hier im Grunde über alles einig sind. Es wird nichts mehr diskutiert. Das ist das Erste. Das Zweite ist doch die ungeheure Delegitimierung der Amerikaner durch den Vietnamkrieg. Also eigentlich haben wir uns ja nicht also als Löser von deutschen Problemen vorgestellt, sondern wir wollten ja also hier die unterdrückten Völker erlösen und wollten ja die Beihilfe der Bundesrepublik zur Unterdrückung insgesamt, also hier von Lateinamerika bis Südostasien, die wollten wir beenden. Das hat also eine ungeheure Rolle gespielt. Dann hat sich aber, nachdem dieser ganze Mummenschanz vorbei war und sinnlos vorbei war, hat sich doch diese ganze Heeresgruppe aufgeteilt in drei Gruppen. Das eine waren die Vergangenheitsbewältiger, das andere waren die Umweltschützer und das dritte waren die Friedensfreunde.
Gehen Sie doch zumindest auf das ein, was ich gesagt habe. Ich habe nun gerade gesagt, es gab nicht nur diese drei Fraktionen, sondern wir sind aus den 50er Jahren mit Politikwissenschaftlern, mit Ökonomen rausgegangen, die ganz viele Sachen schon gebracht, gesagt und entwickelt haben.
Ja, richtig.
Und reduzieren Sie doch nicht die Wirklichkeit der Bundesrepublik auf diese drei komischen Lager, die da zusammen sind.
Das tue ich doch gar nicht. Ich gebe Ihnen doch recht, das müssen Sie mal merken.
Das möchte ich aber jetzt tun. Ja? Ich möchte das tun.
Ich gebe Ihnen doch hundertprozentig recht. Merken Sie das nicht?
Ich bin der Meinung, dass nicht 68 das zentrale Prägende war für Deutschland der 70er, 80er Jahre. Es war die Friedensbewegung. Und was ich immer so ein bisschen vermisse in der Diskussion um 68, also natürlich, es gab die antiautoritäre Fraktion, es gab die Maoisten, es gab die Stalinisten, es gab natürlich die DKP und so weiter und so fort. Aber es gab ja noch einen ganz anderen Einfluss, der von den Brüdern und Schwestern aus der DDR kam. Die Friedensbewegung ist, und das wussten wir damals, also jedenfalls wir Frankfurter Sponti wussten, dass die Friedensbewegung sehr intensiv von der SED finanziert wurde. Und das Interessante an der Friedensbewegung war ja eigentlich, sie vereinte beide Deutschlands. Weil die Sache war ja die, also wenn der Frieden bedroht ist, dann wird Deutschland der Austragungsort dieses gigantischen Schlagabtauschs zwischen dem Westen und der Sowjetunion. Und deshalb sind wir hier vereint, DDR und Bundesrepublik, im Kampf gegen dieses Szenario. Und da spielt natürlich so etwas wie ein deutsches Trauma rein, der 30-jährige Krieg. Da war eben ein Teil des jetzigen deutschen Staatsgebiets eben wirklich Schauplatz der marodierenden Söldner, dieser Bewegung von hier nach da nach dort, die sich von der Bevölkerung ernähren mussten. Die meisten Leute sind an Krankheiten und so weiter gestorben und nicht an Kriegshandlungen. Aber es ist natürlich irgendwie immer noch so ein deutsches Trauma. Und da konnte man plötzlich tatsächlich so etwas wie ein Gesamtdeutschland herstellen in der Friedensbewegung. Und das Verrückte...
Aber erst in den 70er Jahren.
Gut. Ja, ich weiß. Ja. Aber ich
vorher waren wir Militaristen, Vietcongs.
Ja, ihr. Aber ihr. Also ich habe ja schon Pizziger gesungen. Nein, ich meine jetzt wirklich, ich sage, wichtiger als 68er war die Friedensbewegung, weil sie da andockte, was in dieser 68er spezifischen, sehr politisierten Sache gar nicht vorkam, nämlich die DDR. Die spielte eine Rolle da. Und es ist schon interessant, dass so viele Versatzstücke aus dieser Aneignung des Marxismus ja noch heute eine Rolle spielen. Und nicht nur der Grünen wegen, sondern das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie ins gesellschaftliche Hirn eingedrungen, dass man bestimmte Sachen so und nicht anders sieht. Ich erinnere mich noch ganz gut an 1991, da bin ich als Polizistin irgendwie durchs Dorf gejagt worden, weil ich gesagt habe, Saddam Hussein müsse man daran hindern, Kuwait zu erobern. Das war polizistisch, weil man immer noch in dieser Vorstellung lebte, ein Funken genügt und hier bricht der Weltkrieg aus. Davon haben wir uns, glaube ich, irgendwie, das haben wir irgendwie nie wirklich, denke ich mal, reflektiert. Außenpolitisch ist Deutschland ein Zwerg. Da passiert nichts mehr. Es wird auch nicht mehr außenpolitisch gedacht. Und wenn ich mir überlege, was alles an Wissen verloren gegangen ist, was man in der Schule ja hätte lernen können. Bei den Grünen, als sie in den Bundestag einzogen, Gewaltmonopol des Staates wollen wir abschaffen. Die wussten nicht, was sie gesagt haben damit. Ja? Sorry, das ist jetzt ein bisschen, aber ich bin wirklich der Meinung, also wir sollten vielleicht auch auf das, was nach 68 passierte, schauen. Und da waren natürlich die ganzen Sekten.
Das sind doch die gleichen Leute.
Das sind, ja, aber nur zum Teil. Es ist ja doch das Verrückte, dass es bei den Grünen gelungen ist, diese ganzen KBWler und diese ganzen Dogmatiker zusammenzuschließen mit den Friedensfreunden und Umweltschützern. Das ist ja eigentlich grandios.
Ja, Friedensfreunde heißt aber nur, die Amerikaner sollen keine Waffen und keine Raketen haben. Als zum Beispiel also der Vietnamkrieg in die Friedensgespräche in Paris überging, 72, 73, 74, ja, keine Sau von uns hat sich irgendwie für diese Pariser Friedensgespräche interessiert, sondern unconditional surrender. Die Amerikaner sollten eine Niederlage hier mit Haut und Knochen erleiden. Endsieg. Das war das also hier, was wir gesehen haben. Das heißt also hier, die Waffenkritik war die Kritik der Waffen unserer alten Feinde. Und das waren die Imperialismen, das waren die Amerikaner. Wir selber, bis heute, wir dürfen ja Gewalt ausüben. Ja? Da ist also natürlich von Friedfertigkeit keine Rede, sondern da sind wir ja die Rächer. Das war ja unsere Lieblingsposition. Wir rächen das Unrecht und die Unterdrückten und Beleidigten dieser Erde. Das war unser Amt. Und eine ganz wichtige Sache, weil es hier um die Metamorphosen geht. Ja? Also wir reden hier von unterschiedlichen Stadien der gleichen Leute in einem Leben. Der Rudi hatte eine geniale Idee. Und nachdem dieser ganze Mummenschanz, dieses blutige Theater nichts gebracht hatte, prägte er die Parole der lange Marsch durch die Institutionen. Das war genial, denn der lange Marsch war entlehnt aus der chinesischen Revolution. Da zog sich der Mao, als er also hier mit Knüppel und Gewehren nicht in der Lage war, die Macht zu ergreifen, zurück in die Berge von Yan'an und machte da so einen Puppenstubenkommunismus. Brody hat gesagt, nee, wir ziehen nicht in die Höhlen, in die Berge, sondern wir höhlen die Institutionen aus. Ja? Wir kämpfen nicht gegen die Parteien. Wir machen eine feindliche Übernahme. Wir kriechen durch die hindurch. Wir erobern als Reformisten Punkt für Punkt die Schlüsselpositionen der Gesellschaft. Dann haben wir den Laden. Was wir damit machen, ob wir also hier Abrüstungsbeschlüsse durchsetzen, ob wir die Atomkraftwerke abrüsten, egal was, das weiß kein Revolutionär, was aus seiner Revolution wird. Wird er ein Frohnvogt?
Meine lieben Veteranen, da wollen wir jetzt gleich mal an Frau Röhl überleiten, weil jetzt ist einerseits gesagt worden, 68, das kam von Herrn Held, sei nicht für alles verantwortlich. Dann hieß es, ja, das stimmt. Dann kam es wieder zur Friedensbewegung. Aber wir sind jetzt doch wieder dabei. Das fing irgendwie doch 68 an und ging dann weiter. Ja, also, und in der Frage jetzt bitte Frau Röhl.
Also, oh Gott. Also.
Die Fenster können Sie gerne jederzeit aufreißen. Wenn jemand am Fenster sitzt, könnte er das gerne tun. Vielleicht. Fühlt sich einer der Herren dort am Fenster dazu berufen? Stellen wir das Mikrofon im schlimmsten Fall lauter. Aber bevor Sie uns mir hier sticken, das können wir nicht tun. Keine strukturelle Gewalt hier.
Also nach meiner These ist 68 ein Paradigmenwechsel passiert. Das heißt, ein Sieg passiert und nicht erst durch einen langen Marsch durch die Institutionen, der übrigens auch schon von Dutschke schon vorher, das war keine Vokabel, die er danach gefunden hat, sondern davor, Das heißt, meine These ist eigentlich auf dem Höhepunkt von 68, während der Osterunruhen, zwischen Vietnamkongress und Osterunruhen 68, hat eigentlich der geistige Sieg der 68er schon gewirkt. Und natürlich war das dann eine kleine Gruppe, immer noch letztlich der SDS, die paar Tausend. Und ich, meiner These nach, ist dann dieser 68er-Geist in Wellen durch die Gesellschaft gegangen. Und zwar in immer anderen Themen, in immer neuen Bewegungen. Ob es jetzt, dazu würde ich auch die Friedensbewegung zählen, die natürlich auch dann die DDR beeinflusst war. Ich würde es auch nicht ganz so idealistisch sehen, weil natürlich genau die Pershing-2-Rakete wurde bekämpft, aber auf der anderen Seite die Bewaffnung der Sowjetunion nicht. Also so habe ich das erlebt, jedenfalls 1983. Aber es ist eigentlich egal. Seit 68 identifiziert sich der Bürger nicht mehr mit dem Staat. Also der Staat ist bemakelt seitdem, die Polizei ist bemakelt, sondern seitdem, würde ich sagen, identifizieren sich die Menschen immer mit der nächsten Protestbewegung. Es ist eigentlich egal, also Feminismus, K-Gruppen, marxistische Gruppen, gibt unwahrscheinlich viele Spielgruppen, Spielarten, dann die Anti-Atom-Bewegung. Und das, was 68, finde ich, gemacht hat und das, was ich auch bis heute, und da möchte ich Gerd Held ganz ausdrücklich widersprechen, dass es heute keine Rolle mehr spielt. 68 ist heute meiner Ansicht nach Leitkultur. Das heißt, normal null, wir merken es auch nicht mehr. Also ich war gerade in Österreich im Fernsehen, beim ORF, und da haben die also über 68 geredet und gesagt, Österreich hatte nur ein ganz kleines Mai-Lüftchen, das ist wohl so ein Spruch von einem Schriftsteller dort, und sonst haben sie 68 gar nicht gemerkt. Und dann habe ich aber gesagt, naja, mit Van der Bellen haben sie aber einen Bundespräsidenten, der so verbeamteter 68er ist. Und Elfriede Jelinek ist das 68 pur. Und Kreisky und Otto-Mühl-Kommune, und das hatten die alles. Ja, nein, das ist alles nicht schön und so. Das haben die, das ist so normal null, und das gilt auch für uns, dass wir das meiste davon gar nicht merken. Und da stimme ich dir auch zu, Cora. Sehr, sehr viele Gedanken aus dem Marxismus und leider auch aus dem Maoismus, auch wenn dann alle 68 mal sagen, sie haben es nicht gelesen, müssen sie gar nicht. Die Ideen von Marx und die Ideen von Mao sind in unsere Gesellschaft irgendwie hineingekommen und wir reflektieren das nicht mehr. Also das ganze Vokabular, der Kampf gegen die Reaktion, der Kampf gegen das Anti, gegen die Autoritäten, das sind alles Mao-Sprüche gewesen, gegen Universitäten, Adaption von Mao zu Tung. Ich bin der Meinung, diese tolle Zeit, die du jetzt beschreibst, ja, mit London, mit dieser Musikexplosion, das ist der eine Teil, und der ist eben vermischt worden mit dieser grausamen und entsetzlichen Kultur- und primitiven Kulturrevolution, mit der Identifikation mit dem Vietcong, also mit Massenmördern. Und das ist insofern nicht raus. Also ich sage mal, die These, die Antifa würde ich heute immer noch als jüngste rote Garde dieser Kulturrevolution von Mao bezeichnen. Denn die Antifa hat bis heute diese Moral, den Kampf gegen, Kapitalismus, also unheimlich langweilig. Sie hat immer noch die Attitüde der Moral, sie kämpft für die Menschenrechte, also für unser Grundgesetz. Nicht die Polizei schützt uns, die sind immer noch, bis heute werden die ja Bullen genannt, sondern es ist die Antifa, die uns schützt. Und da, also, und es gibt immer noch, wir jetzt vielleicht nicht oder so, aber Massen von Menschen, die sagen, als der Hamburg zerlegt wurde mit diesem G20-Gipfel, ja, aber es ist ja auch wichtig, dass, also ich meine, die halbe Stadt war zerlegt und angezündet, aber naja, aber es ist trotzdem wichtig, dass da protestiert wird, und es haben sich wieder Schauspieler solidarisiert, und ich kenne selber Leute, sehr, sehr nette Leute, Freunde von mir, die auch dann da mit demonstrieren gegangen sind, und dann habe ich gesagt, ja, aber seid ihr denn für diese Gewalt? Nein, aber ja, irgendwie auch doch, ja, weil das sind die, bis heute, und sie zerlegen ja auch Frankfurt bei dem EZB 2015, und da, das, die haben immer noch diese Moral. Und ich sag mal, Mao Zedong hat 1966 den sogenannten Kampf gegen rechts ausgerufen. Das hieß aber nicht Nazi bei ihm, weil das hatte er gar nicht auf der Rolle, sondern das hieß bei ihm Kampf gegen die Reaktion, Kampf gegen die Kapitalisten, Kampf gegen die Geige, gegen das Klavier, gegen Ballett, gegen Kosmetik. Übrigens auch eine Mode, die wir in den 80ern komplett nachgemacht haben, als die Grünen den Strickpullovern und durften sich nicht schminken. Kulturrevolution, pur alles adaptiert, meiner Ansicht nach. Und warum das so wichtig ist, Ideen. Ideen gehen nicht von alleine weg. Siehe die Bibel, aber Karl Marx ist das beste Beispiel. Ich meine, da hat ja seine Ideen haben ja schon so einige kommunistische Horrorreiche erschaffen, die auch wieder zusammengebrochen sind. Aber Karl Marx lebt immer noch. Und es wäre schon wichtig, und genau, es hat sich dieses Denken eingeführt. Und ich glaube, man sollte auch sich mit der Kulturrevolution so weit befassen, dass man nicht mehr so darüber lacht, ja, wir haben dagegen Universitäten und dies und das. Dazu ist es doch zu ernst, die 60 Millionen Toten und dann auch dieser weiterführende Kampf. Wir sollten schon sehen, dass die... In jedem Politikfeld heute immer noch 68 eine Rolle spielt. Ich behaupte ja, Angela Merkel hat sich spätestens seit 2011 die Staffel der Schlange 68 in die Hand genommen und kämpft seitdem auch für rot-grüne Ideen, weil das immer noch Siegerenergie ist und weil das immer noch die meisten Stimmen bringt. Ich möchte einen Satz sagen, dann beende ich das. Was ich schade finde, was 68 bewirkt hat, negativ, ist, dass jeder Diskurs, egal welches Thema, seit 68 in Schwarz-Weiß nur noch gelebt. Und das hat Herr Friedrich eben auch gesagt, denn den Gegnern wurde schon mal das Mikrofon weggenommen, die Eier wurden geworfen, egal welches Thema. Wer für Atomkraft ist, ist gleich Massenmörder. Wer anzweifelt, ob nur die Amerikaner bei Vietnam schlimm waren, vielleicht auch der Vietcong, der wäre gelyncht worden. Und das geht ja von damals bis heute, bis zu den Diskussionen über Trump oder Obama. Das hat nicht aufgehört, die Hysterisierung. Also ich finde, die Gesellschaft muss zugeführt wieder werden Argumenten. Und der 68er-Geist verhindert das bis heute. Ich sehe jeden Tag in den Zeitungen Hetze, die ich sage, sind immer noch 68er-Geist.
Gerd, nur einen Satz dazu. Das ist etwas, was mich auch immer wieder völlig frappiert. Stalinistische Tote, maoistische Tote existieren nicht.
Die existieren nicht.
Den größten Massenmörder haben die Deutschen gestellt. Alle anderen Massenmörder sind irgendwie aus dem Bewusstsein verschwunden. Ja. Das erschüttert mich immer zutiefst.
Ja, ja.
Antwort von Gerd Held, weil er gerade nochmal angesprochen wurde. Und danach machen wir alle nochmal eine große Abschlussrunde und dann können wir, glaube ich, diskutieren. Aber erstmal Gerd Held, weil er mir widersprochen wurde. Bitte sehr.
Ja.
Ja, ich denke.
Das Mikrofon vielleicht doch näher ranziehen, sonst. Hören die Leute am Fenster da nichts?
Ich denke, es gibt einen riesengroßen Unterschied zu der heutigen Lage. Und das ist das, was uns alle auch frappiert. In den 70er Jahren konnte man nicht hochschließen von den 68ern auf die Gesellschaft, dass die Auffassung, die 68 vertreten hat, mehrheitlich von den Volksparteien der Bundesrepublik vertreten worden sind, sondern es hat eher sogar ein entgegengesetzter Prozess stattgefunden, sodass in den 80er Jahren, also ich sehe diese ganzen Sekten, von denen ich in einer war, gerade als Ergebnis davon, dass solche Strömungen erfolgreich isoliert wurden und keinen Einfluss gewonnen haben auf die Arbeiterbewegung in der Bundesrepublik, keinen Einfluss auf den Zustand der Betriebe gehabt haben. Sie haben nur in bestimmten Sektoren, und das kann man sehr schön nachweisen, das hängt mit dem Akademisierungswahn zusammen, dort haben sie Einfluss gewonnen. Nehmen Sie nur mal den Prozentanteil der Hochschulreifen in Deutschland. 1968 werden das ungefähr 10-11% eines Jahrgangs gewesen sein. Wie viel haben wir heute? Was schätzen Sie? 56%.
Überlegen Sie allein mal, was das sozial bedeutet für eine Masse von Nichtbeschäftigten. Der Helmut Schelsky hat in 1977 ein Buch geschrieben, Die Arbeit tun die anderen. Und da hat er diese Situation wunderbar geschrieben. Er hatte schon die Befürchtung, dass das immer schlimmer würde. Aber er hat gesagt, noch ist das sozusagen mit Gegengewichten eingehegt. Und das, was sozusagen das Neue der Situation ist und was uns alle frappiert, wenn wir auch die Zeitung aufschlagen oder sonst was, oder wenn wir die, was weiß ich, wenn wir aus der CDU-Tradition kommen und dann die CDU gucken, wie sie heute redet, oder wenn wir aus der SPD-Tradition kommen und gucken, wie die SPD heute guckt, was ist da eigentlich passiert sozusagen im Kern oder in der Mitte der Gesellschaft oder wie immer man das jetzt ausdrücken will. Und das ist eine Sache, die ist nicht linear aus 68 hervorgegangen. Und jetzt drehe ich das Argument nochmal rückwärts. Wieso ist 68 eigentlich sowas ganz Originelles mit deutschen Ideen, also mit Sachen, wo das deutsche Pfarrhaus gesponnen hat und gedacht hat, sie würde die Welt bewegen, wie Idioten 1914 geglaubt haben, sie könnten einen Weltkrieg gewinnen als Kulturnation, als Vertreter einer Kultur, während die anderen nur die Zivilisation machten und deswegen noch nicht mal nachgezählt haben, wie denn eigentlich die Realität waren. Ist eine Traditionslinie. Helmut Plessner, die Verführbarkeit des bürgerlichen Geistes, ist eine alte Traditionslinie in Deutschland. Auf diesem fremden Pferd hat 68 wieder gesattelt.
Nein.
68 hat nichts Originelles gebracht.
Ja, lassen Sie mich noch mal zwei Dinge gegenüberstellen, an denen man sehr gut klären kann, der Übergang von 68 folgende und heute. Zentral für 68 waren die befreiten Gebiete. Man besetzte Institute, man besetzte Stadtteile und man besetzte bestimmte Orte wie die Universität. So. Also man hat gedacht, wir verbreiten uns in der Gesellschaft durch das Exempel wie ein Fettfleck. Es werden immer mehr, Rudi hat gesagt, also zur nächsten Demonstration bringt jeder noch einen mit. Das heißt, jede Demonstration ist doppelt so groß wie die nächste. Und alsbald stürmen also hier, wie in der französischen oder in der russischen Revolution, strömt das ganze Volk zu den roten Fahnen, alles Quatsch. Dann kommt also dieser Begriff, den finde ich doch wichtig, der lange Marsch. Und zwar, 68 hat gekämpft gegen den Parlamentarismus. Das war der parlamentarische Kretinismus. Man hat gekämpft gegen die Universität. Man hat eine gemacht, Universität unter Hammer und Sichel. Man hat gekämpft gegen das Gymnasium, gegen die Schulen. Der lange Marsch heißt, die gehen alle in den öffentlichen Dienst. Wir machen jetzt also hier in den Gerichten nicht mehr den Richter und die Staatsanwälte zur Minna und schreien und kreischen und toben. Wir sind die Richter. Und wir sind die Professoren. Es wird auch heute der Ungeist bzw. also die Engstirnigkeit nicht gegen den Lehrkörper, sondern durch den Lehrkörper exemplifiziert.
Wir sind die Richter und der Ungeist. Das führt mich jetzt zu einer abschließenden Frage, die ich gerne noch vom Podium geklärt haben möchte, weil ich glaube, die ist sehr wichtig. Der konservative Journalist Matthias Walden hat zwar in den 70ern, aber auf die 68er gemünzt gesagt, der Boden der Gewalt sei durch den Ungeist der Sympathie mit den Gewalttätern gedüngt worden.
Genau.
Nun haben wir hier viel gehört von Sympathie mit Massenmördern und diesen Dingen. Da würde ich jetzt gerne alle bitten, dazu noch mal ein Statement mir vielleicht zu geben. Und dann können wir die Diskussion öffnen. Wie versprochen, konnten wir nicht alle Fragen klären, das ist ja da. Aber vielleicht haben Sie noch die eine oder andere gute für uns und vielleicht mal auf dieses Statement von allen. Und ich entscheide mich jetzt mal für die Reihenfolge, wie die Referenten eingetroffen sind. Das heißt, Cora Stephan, dann Gerd Held, Bettina Röhl und Jörg Friedrich. Ja, ich weiß.
Ich weiß nicht. Moralisierung ist ja ein anderer Ausdruck für Alternativlosigkeit, nicht? Also wer die Moral auf seiner Seite weiß oder behauptet, der hat Recht. Es geht gar nicht anders. Die Sozialdemokratie im 19. Jahrhundert ist ein typisches Beispiel dafür, wie man mit Gattungsbegriffen sich alternativlos macht. Das Sall hat das mal schön gesagt. Die Arbeiterklasse sind wir im Grunde alle, wobei die Sozialdemokratie damals keine Arbeiterbewegung war. Es waren eher Handwerker. Aber wir stehen auf der Seite der Gattung. Und wer möchte es sich denn bitte schön mit der Gattung verderben? Niemand will es sich mit der Natur verderben. Niemand will es sich mit den Frauen verderben. Und so weiter und so fort. Und diese Moralisierung beobachten wir, glaube ich, schon seit Jahrzehnten, die dazu führt, dass so etwas Feines und Wunderbares wie ein völlig moralloses Regelwerk, nein, morallos ist es natürlich nicht, aber dass das Regelwerk, auf dem eine Gesellschaft gedeiht, die sich demokratisch und rechtsstaatlich nennt, vernachlässigt wird. Die Regeln interessieren nicht. Es kommt auf die Moral an, es kommt auf den richtigen Standpunkt an, es kommt auf das Gute an. Der Mensch, also wie oft ich in Debatten erlebe, dass mir jemand den Menschen entgegenhält.
Doch heute keine Frauen, Männer mehr.
Ja, und ich so kalt argumentiere, oder Sarrazin, der immer entgegengehalten bekommt, dass er so kalt mit Fakten und mit Zahlen, das ist doch kalt, während wir doch die Wärme brauchen und die Menschlichkeit. Ich kann es nicht mehr hören, das Wort Mensch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja?
Aber auch Mann und Frau
und gibt's nicht genau mehr. Diese das Zivilisierte, also insofern ist das richtig, also da kommt der Deutsche wieder zur Kultur. Das Zivilisierte, das auf Regeln setzt, das gilt nichts. Sondern wir operieren im Entweder-Oder-Modus und der ist tödlich. Das sehe ich auch so.
Das ist die Schwarz-Weiß-Denk.
Ja, werde ich glatt so unterschreiben, auch nicht groß ergänzen. Institutionen.
Das Mikrofon doch wieder ran. Die Leute hinten hören es leider wirklich nicht mehr. Ja, es
ist. Also, das Einfallstor, was heute groß ist und was man vielleicht in der Kritik an 68 gar nicht genau identifizieren kann, das ist dieses Einfallstor der Moral oder des Menschen. Oder wenn ich für einen guten Zweck bin, dann winke ich halt alle Flüchtlinge im Aufnahmezentrum Bremen durch, wie sich die Leiterin von Bremen heute eingelassen hat in einem Statement. Demgegenüber also von Institutionen zu sprechen oder eben vom Grundgesetz und so weiter, halte ich für das Entscheidende. Das heißt, uns unterscheidet hier am Podium wahrscheinlich gar nicht die Kritik an 68 oder auch die Kritik jetzt speziell an Maoisten oder solchen Gruppen, wobei ich eben halt sage, das ist alles auch schon live von Rudi Dutschke selber vertreten worden im Jahre 67 oder sonst wann. Aber was uns vielleicht unterscheidet oder was wichtig ist, welches der Punkt ist, an dem eingegriffen oder Gegenwehr organisiert werden muss dagegen. Und dass es nicht einfach leicht sein soll, dass wir der Gesellschaft insgesamt oder auch den Institutionen in Deutschland unterstellen, dass sie alle schon so ticken reibungslos, sondern dass wir hingucken müssen, was sich entwickelt.
Also ja, das Zitat von Walden habe ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber was ich eben...
Der Boden der Gewalt ist durch den Ungeist der Sympathie mit den Gewalttätern gedüngt.
Ja, genau. Das Erste, was mir da eben so eingefallen ist, dass das hat er ja schon vor ziemlich langer Zeit gesagt und das könnte man wirklich eins zu eins heute auch sagen. Und das zeigt auch, und das gibt es, also als ich für mein Buch recherchiert habe, ist mir das aufgefallen, dass eben der 68er Geist teilweise eins zu eins ganz unintellektuell immer noch dieselben Chiffren, dieselben Mythen, dieselben Wörter teilweise gebraucht werden, um den Kritiker irgendwie mundtot zu machen. Ich sehe es auch als das schwerwiegendste Problem, das bis heute nicht mehr frei argumentiert werden kann, ob es mit der Moral ist, aber es ist eben 68 ist auch so willkürlich. Also jetzt heißt es eben Kapitalismus und so weiter. Aber nie hat man gefragt, diejenigen, die protestieren, kennt ihr euch aus mit dem Kapitalismus? Oder die G20-Gipfel-Leute, wisst ihr denn ganz genau, was passiert? Die Protestierer, mit denen sich eben so viele in der Gesellschaft immer noch identifizieren, das sind immer noch die Guten, die was tun, die haben nie selber zu sagen, ob sie eigentlich studiert haben oder Fachwissen haben oder wissen überhaupt, was tatsächlich passiert. Also das ist immer noch so ein, und dieser Diskurs ist da stecken geblieben, deshalb, wie gesagt, meine These 68 hat gesiegt. Und ich glaube, was uns unterscheidet, dass ich dafür plädiere, also dass die Analyse immer noch nicht zu Ende ist und dass sie wichtig ist. Und dass ich versuche das in meinem Buch, diese Analyse zu liefern. Das nämlich, ich glaube, wir kommen aus den heutigen Zwängen und dem Schwarz-Weiß-Denken und der Hetze heute nicht raus, wenn wir nicht die alten Chiffren entschlüsseln und auch die jüngeren Leute eine Möglichkeit haben, diese, aus diesen Legenden rauszukommen und einfach mal selber mitdiskutieren zu können und ansetzen zu können. Und ich glaube, da plädiere ich doch dafür, dass die Analyse wichtiger ist, weil uns alle 68 so nervt, mich auch. Ich hatte schon Überwindung, das Buch zu schreiben, weil das Thema so und dann habe ich erst gemerkt, nach der langen Überwindung, dass stecken riesige, dicke Hunde drin, die nach wie vor analysiert werden müssen. Und das ist überhaupt nicht gegessen. Also die in der Schulpolitik, in der Genderpolitik, es ist in jedem Politikfeld ist 68 drin, unreflektiert. Und man kann nicht argumentieren, wenn man nicht einmal zu 68 zurückgeht, bin ich der Meinung. Deshalb habe ich das Buch geschrieben.
Ja, ich finde es mit der Gewalt nicht so ausschlaggebend, denn die Gewalt ist ja gescheitert. 0,2% einer Gesellschaft können über 99,8% keine Gewalt ausüben, allenfalls einen Terror, das hat die RAF versucht und es ist kläglich gescheitert. Es hat auch niemanden im Übrigen davon überzeugt, sondern im 120%ig davon abgeschreckt. So. Zweitens, die was auf uns gekommen ist von 68, sind drei Momente. Und das Wichtigste davon ist der innere Feind. Der innere Feind. Es gab also hier in der Bundesrepublik in den 50er Jahren über die großen Kontroversen, die Westbindung und die Wiederbewaffnung und später in den 70er Jahren die Ostpolitik, gab es also hier eine erbitterte Auseinandersetzung, und zwar um die Sache. Die da anderer Meinung waren auf dem falschen Gleis. Aber es waren nicht die Volksfeinde. Und wir haben den inneren Feind, der einfach das Maul zu halten hat, der an die Seite gedrängt werden muss, der beschimpft und entmenscht werden muss. Das war ein ganz anderer Umgang mit dem Andersdenkenden. Also wenn irgendein Gedanke des Kommunismus bei uns keinen Fuß gefasst hat, dann Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. Bei uns gab es gar keine Andersdenkenden. Nein, da musste man also hier auf Linie denken.
Aber so, bis heute
das ist doch auf heute, ja eben, das ist auf heute gekommen. Auf Linie sein, nicht aus der Reihe tanzen. Und zweitens also hier, dieses Volk ist hochverdächtig. Ich habe mich gewundert, dass der Begriff der Nation jetzt überhaupt keine Rolle gespielt hat in der ganzen Diskussion. Denn es war ja konstitutiv für 1968 und eigentlich auch schon für die innere Opposition der Bundesrepublik, dass der deutschen Nation zu misstrauen ist, dass dies eine gescheiterte Geschichte ist, dass Hitler kein Betriebsunfall ist, sondern es handelt sich um eine Daseinsverfehlung des deutschen Menschen. Alles in der Geschichte seit Hermann dem Cherusker ist schiefgelaufen. Die haben keine ordentliche Revolution gemacht. Sie haben nicht mal einen vernünftigen Territorialstaat gegründet. Dann haben sie zweimal also hier vollkommen idiotisch nach der Weltmacht gegriffen. Einer gegen alle. Das musste scheitern. Infolgedessen konnte man im Grunde aus dieser Nation nur aussteigen. Die hatte keine Zukunft mehr. Und das Misstrauen gegenüber denen, die aber denn doch die deutsche Nation rein biologisch bilden, das ist doch geblieben. Diesen Leuten muss ununterbrochen auf die Sprünge geholfen werden, wie auch Hitler. Hitler hat doch herzlich wenig mit Gewalt und unendlich viel mit Quasseln und Überzeugung und Propaganda gemacht. Das Lieblingswort von Hitler war eben nicht Gestapo. Das Lieblingswort von Hitler war Propaganda. Und genau das haben wir doch heute. Es gibt also hier einen Propagandasturm ohnegleichen. Es gibt also hier in den Propagandaapparaten überhaupt keinen Dissens, sondern gucken Sie sich jede Talkshow an. Da ist also Dissens immer, es steht einer auf der Anklagebank und die anderen sind die Richter. Und der Dissentierende, der wird abgeurteilt. Der soll gestehen, wie im Moskauer Schauprozess, dass er selber also ein Hund ist. Und wenn er das nicht einsieht, dann kriegt er es nochmal übergebraten. Also diese innere Gleichschaltung, diese völlige Intoleranz gegenüber anderen Betrachtungsweisen, dass es eine Erziehungsdispotie in zunehmendem Maße wirkt, das ist also hier die Einstellung, die 68 zu ihrer eigenen Nation hatte. Sie waren Fremde im eigenen Land und haben dieses Land wirklich wie die Besatzungsoffiziere führen wollen und ändern wollen.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mich ganz, ganz herzlich beim Podium bedanken. Ich denke, hier ist sehr viel Neues und sehr viel Gutes gesagt worden. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen geschafft, den Leuten genug Redezeit zuzuschustern. Mit den ganzen vielen Fragen bin ich natürlich nicht durchgekommen, aber ich finde, sie haben das sehr, sehr gut gemacht, alle. Und ich sage jetzt erstmal persönlich vielen, vielen Dank, dass Sie es mir auch persönlich leicht gemacht haben. Und vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen.